Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression. Mein Name ist Harald Schmidt und ich freue mich, Sie in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe begrüßen zu dürfen. Und ich bin wieder sehr, sehr gerne Ihr Gastgeber. Sie kennen das ja, falls Sie uns schon mal häufiger gehört haben. Wir versuchen immer ein bisschen einen Fokus in jeder Folge auf die Depression zu richten, auf einzelne Themen innerhalb der Depression, Schwerpunkte. Und heute soll das sein, wie hängen Depression und Arbeit zusammen? Ist die Arbeit vielleicht eine der Hauptursachen für Depression? Ist es möglich, dass jemand beruflich sehr erfolgreich ist und trotzdem an Depression erkrankt? Die wissenschaftliche Expertise wie immer und die Ratschläge kommen von unserem Experten dann in der zweiten Hälfte des Podcasts, Herr Professor Ulrich Hegerl. Herzlich willkommen, Herr Hegerl.
Grüß Gott, Herr Schmidt. Freue mich auf unseren Podcast.
Und wir haben einen wirklich wunderbaren Gast heute, eine großartig erfolgreiche Geschäftsfrau, die Sie sicher aus der Vox-Doku-Serie Zwischen Tüll und Tränen kennen, aber die sehr, sehr viel mehr schon in ihrem Leben gemacht hat. Herzlich willkommen, Sanna Lindström.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Sie haben eine unglaublich interessante Biografie, wie ich finde. Und ich kann den Hörern und Hörern nur empfehlen, sich da mal vielleicht extra ein bisschen auf ihrer Website umzuschauen. Ich sag's mal als Einstieg mit einer Sache, wenn ich mir die Fotos anschaue, die von Ihnen auf der Website sind, dann sind Sie für mich, zumindest in der deutschen Klischeevorstellung, das Inbegriff einer gut aussehenden, glücklichen, vor Lebensfreude strotzenden Schwedin.
Ja, das hört sich ja gut an.
Ja, ich habe da das Foto gesehen, da stehen Sie so vor einem tollen roten Holzhaus, wie wir das aus Bullerbü und den schwedischen Herzkinofilmen kennen, die ja sehr populär sind in Deutschland. Und Sie lachen und Sie stehen im Schnee und man sagt, das ist eine Frau, die hat das Glück gepachtet. Und dann erfahren wir, das ist mit Sicherheit die eine Seite, aber Sie wurden schwer getroffen von der Depression. Vielleicht erzählen Sie mal, wie das bei Ihnen angefangen hat.
Ich wurde tatsächlich 2014 mit einer sehr schweren Depression diagnostiziert. Und jetzt rückblickend betrachtet, erkenne ich, dass es mir eigentlich die Jahre zuvor sehr, sehr lange schlecht ging. Und so wie Sie das auch beschrieben, würde mich auch damals, glaube ich, alle andere um mich herum auch beschreiben. Wie eine Sonne, die immer lacht, die gut drauf ist und die alles anderes ist als vielleicht, wo man denkt, die betroffen ist von dieser Krankheit. Und ich hatte keinen Kontakt gehabt mit dem Begriff Depression und ich wusste nicht so, was mit mir los war. Ich wusste nur, mir geht's nicht gut. Und sehr, sehr lange tatsächlich, bis ich dann letztendlich 2040 wirklich sehr schwer erkrankt wurde und dann auch die Diagnose bekommen habe.
Vielleicht können Sie mal so zwei, drei Symptome schildern, die Sie vorher hatten, wo Sie noch gar nicht wussten, dass Sie es mit der Depression zu tun haben.
Einfach diese Antriebslosigkeit, eine bodenlose Tiefe. Das war, als ob mir nichts richtig Spaß gemacht hat. Ich habe einfach in den Tag irgendwie hingelebt, ohne Emotionen, ohne irgendwie Lust, irgendwas zu tun, obwohl ich mich eigentlich kannte von meine frühere Jahre oder mein Kindheit auch als eine enorm fröhliche, wirklich Sonne, so wie ich mich heute vielleicht sehen würde, jetzt die Jahre nach der Depression. Und ja, ich habe einfach keine Lust auf nichts gehabt und das war
ja, das ist wirklich schwer. Ja, das ist wirklich, ich finde das sehr beeindruckend, weil wenn man das in Ihrer Biografie, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, Sie sind eine Arzttochter aus Schweden, aus Uppsala, Sie haben auch selber schon angefangen Medizin zu studieren, dann haben Sie eine Reise gemacht mit einer Freundin, haben dort, wenn man das so sagen kann, Ihren Traummann kennenlernt in einer Bar in Vietnam, haben über Jahre hin eine Fernbeziehung geführt und sich nur über soziale Medien auch überwiegend mit ihrem Mann verständigt. Dann sind sie nach Deutschland gezogen und dann fing das so schleichend an, wenn ich das richtig verstehe, ja?
Ja, genau. Also eigentlich wie schon vorher, dass es mir nicht gut ging, konnte aber nicht so richtig wahrnehmen, was das war. Und dann kamen diese zwei große Veränderungen in mein Leben. Was ich schon erwähnt habe, mit dem Abbruch vom Medizinstudium und dann dem Umzug. Und ich glaube, ich habe unterschätzt, wie schwer das doch ist, in ein fremdes Land einen Fuß zu fassen, gerade wegen der Sprache. Ich sprach halt bis auf den Tag, wo ich hier hingezogen bin, kein Deutsch. Und das war für mich sehr, sehr schwer. Und ich wurde unglaublich gut aufgehoben. Ich hatte sehr viele Freunde hier von Anfang an, vor allem auch die Freunde meines Mannes. Aber trotzdem habe ich mich so alleine gefühlt, weil ich nicht so richtig mich verständlich machen konnte. Ich konnte nicht so gut kommunizieren und das hat einfach daraus resultiert, dass ich mich wahnsinnig einsam gefühlt habe und tagelang mit Weinen verbracht habe. Und das zusammen mit dem Fakt, dass ich durch das Medizin so keine richtige Perspektive hier hatte, hat das einfach für mich enorm schwer gemacht, glaube ich. Und ja, so Tag nach Tag ging es mir schlechter und schlechter und schlechter, bis ich dann wirklich nicht mehr aufstehen konnte. Und das war Ende 2014 und ja.
Und können Sie einen Punkt beschreiben, wo Sie gemerkt haben, das ist jetzt doch was sehr Ernstes, jetzt brauche ich ärztliche Hilfe? Also wo haben Sie zum ersten Mal den Verdacht gehabt, dass es eine Depression sein könnte?
Hört sich vielleicht komisch an, aber wo meine Ärztin das mir gesagt hat. Ich hatte bis zum Tag oder bis zur Minute, bevor ich mit ihr war, nicht gedacht, dass es eine Depression ist. Ich habe das immer der Schuld an mich selbst gelegt. Und ich glaube, das ist leider ziemlich gewöhnlich mit dieser Krankheit, dass man immer guckt, man merkt, mir geht's so schlecht, ich kann nichts mehr. Ich weine, aber trotzdem sucht man die Schuld in sich selbst. Ja, aber vielleicht muss ich weiter härter kämpfen, vielleicht muss ich mehr machen. Und das hat einfach mit viel Druck zu tun gehabt bei mir, dass ich einfach enormen Druck gespürt habe und mehr zu machen, mehr zu schaffen und bis es einfach nicht mehr ging. Und ich konnte mich dann nicht mehr aus dem Bett, also die Tage vorher konnte ich bis vielleicht 5 nicht mehr aufstehen und dann bis zum diesen Tag konnte ich halt gar nicht mehr aufstehen. Mein Mann musste mich dann zum Arzt schicken, weil es überhaupt nicht mehr ging bei mir. Und ich dachte, sie wird das so, wie vielleicht andere Ärzte bei mir vorher nicht gemacht hat, es nicht ernst nehmen. Ich dachte, sie sagt mir jetzt, ja, sie muss vielleicht ein bisschen ausruhen, aber es ist gewöhnlich, dass Mädchen oder Frauen in deinem Alter, dass man ein bisschen traurig ist so oder dass nicht alles so glatt läuft. Und ich dachte, ich hatte mit einer Antwort einfach in die Kaliber gerechnet, aber sie hat mir dann sehr ernst genommen, wofür ich sie für immer dankbar sein wird. Und sie hat mir dann gesagt, Sanna, ich glaube nicht, dass sie faul ist, ich glaube nicht, dass irgendwas, was sie machen können, sondern ich glaube, dass sie sehr, sehr schwer krank ist. Und diese Wörter hat für mich alles verändert.
Ja, war das ein Schock für Sie, die Diagnose?
Es war wie ein Schlag ins Gesicht, weil ich gar nicht damit gerechnet habe. Es hat mich überrascht, es war ein Schock, aber trotzdem auch eine enorme Erleichterung, weil ich dann zum ersten Mal, und ich glaube, das ist wirklich mit das Wichtigste, um gesund zu werden, dass man akzeptieren kann, dass man krank ist. Weil ab diesem Moment habe ich alles losgelassen. Ich habe mich krank sein lassen. Ich habe mich in diese Krankheit fallen gelassen, sodass ich mich erlaubt habe zu heilen und habe all Druck, was um mich rum war, weggelassen, vor allem auch durch meinen Mann, der hat mich wahnsinnig dabei geholfen. Dafür bin ich ihm auch enorm dankbar. Aber diese erste Akzeptanz, das war in meinem Heilungsprozess sehr, sehr wichtig.
Was hat Ihnen dann geholfen, aus der Depression rauszukommen? Waren Sie irgendwo stationär? Mussten Sie Medikamente nehmen? Was war das?
Genau, also Depression ist eine sehr komplexe Krankheit und sicherlich war das viele, viele Sachen, was zusammen dann geführt hat, sodass ich gesund geworden bin. Aber ich wurde medikamentös behandelt. Ich habe viele, viele Arten von Gesprächstherapien geführt. Ich glaube auch diese Akzeptanz von mir aus, das hat geholfen, vor allem auch bei mir, dass ich es geschafft habe, offen mit der Krankheit umzugehen, sodass ich mein ganzes Umfeld wussten davon und das hat viel Druck weggelassen und auch die Unterstützung von meinem Umfeld, das soll man nicht unterschätzen, weil ein Partner zu haben, eine Familie zu haben, die einen in so einem Krankheitsprozess unterstützt und bei einem bleibt und zeigt, du musst jetzt nichts, sondern du darfst sein, so wie du bist, du darfst krank sein und ich bin für immer für dich da. Ich fange jetzt an zu weinen fast, wenn ich darüber nachdenke, wie glücklich ich mich schätzen kann, dass ich diese Umwelt hatte, weil das ist wichtig und das will ich auch erwähnen, wie schwer das auch ist für der Umfeld.
Ja, also, und es zeigt ja auch, dass Sie damals in der Bar in Vietnam richtig gelegen sind, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Als Sie Ihren Mann kennengelernt haben. Die Geschichte finde ich unglaublich, ja. Nur mal ganz kurz, weil ich das so toll finde, wie lang war das dann, wo Sie sozusagen Fernbeziehungen nur über E-Mail und so weiter kommuniziert haben, bevor Sie nach Deutschland gezogen sind?
Das waren 3 Jahre. Tatsächlich haben wir eine Fernbeziehung gehabt mit immer wieder hin und her fliegen.
Ja, ich finde das eine ganz, ganz tolle Geschichte. Sie haben ja dann, als es Ihnen ein bisschen besser ging, haben Sie Ihr Brautmodelabel gegründet, mit dem Sie sehr erfolgreich sind. Wie haben Sie das denn geschafft? Denn die Depression war ja da noch nicht vorbei. Sie hatten ja da immer noch damit zu kämpfen.
Ganz genau. Das war 2016, also 2 Jahre hatte ich von einer wirklich sehr, sehr, sehr tiefe Depression hinter mich. Und das war so eine Zeit in die Krankheitsphase, wo es mir leicht so Tag für Tag ein bisschen besser ging. Ich habe so ein so ein bisschen Hoffnung erblicken konnten und habe da so ein Licht gesehen und danach gegriffen. Und ich würde nicht sagen, dass ich, obwohl ich krank war, es geschafft habe, sondern vielleicht auch wegen meine Marke Sanna Lindström, weil das mir eins gegeben hat, was in diese Krankheit so gefehlt hat. Und das war Hoffnung, dass es was werden kann. Weil ich glaube, viele fühlen sich einfach in diese tiefe, tiefe Krankheit. Und bei mir war es wirklich bodentief. Ich habe es so schwarz gesehen. Ich wollte nicht mehr leben. Triggerwarnung. Aber das hat mir Perspektive gegeben. Und ich habe dieses Licht gesehen und bin dahin gerannt und alles dafür getan, dass es noch heller wird. Und das ist es letztendlich bei mir getan. Und das war das Beste, was mir je passieren könnte, dass ich Sanna Lindström gegründet habe und mich in diese Aufgabe, diese Perspektive so...
Ja, reingestürzt, richtig. Das finde ich ja wirklich sehr interessant, dass Sie sagen, also übertrieben gesagt, war die Krankheit auch ein bisschen die Basis für den geschäftlichen Erfolg, den Sie dann später hatten, ja?
Ja, auf jeden Fall würde ich das so sagen, weil...
Also weil Sie auch gesagt haben, ich will auf gar keinen Fall mehr in diese Situation wieder zurückfallen.
Nee. Ganz genau. Ja. Und davor war mein Leben so wie eine Konstante von mir geht's schlecht und nichts so richtig. Und durch die Krankheit bin ich so tief auf den Boden gefallen, so dass ich alles dafür dann getan habe, um rauszubekommen. Und mein Leben wurde auf den Kopf gestellt und ich habe dann, sobald es mir dann besser ging, komplett andere Sachen im Leben wertgeschätzt. Und das war durch meine Krankheit. Und ich habe auch meine Erfahrungen ein bisschen als Motivation gesehen, als für ein besseres Leben, an mich selbst zu achten und zu arbeiten und vor allem auch, um anderen zu helfen, die vielleicht dann wie auch in meine Situation ist.
Ja. Mittlerweile sind Sie ja Chefin und wie viele Mitarbeiterinnen haben Sie?
Jetzt haben wir über 40 Mitarbeiterinnen.
Das ist ein mittelständischer Betrieb.
Ja.
Ja. Das ist ja so, wenn Sie als Chefin diese finstere Erfahrung gemacht haben, wie würden Sie denn heute mit Mitarbeiterinnen umgehen, wenn Sie sagen, da habe ich das Gefühl, die leidet an Depressionen oder ich sollte die vielleicht mal zu einem Spezialisten schicken?
Ja, also das würde mich natürlich sehr, sehr mitnehmen, wenn jemand so, gerade weil ich weiß, wie es ist, aber dadurch kann ich ja auch eine gewisse Empathie haben für diese Person, glaube ich. Und ich würde mich erstmal zusammensetzen mit der Person und gucken, was wir als Firma, was ich als Chefin und als Person vor allem tun kann, um zu unterstützen. Was braucht diese Person am meisten jetzt? Ich glaube, man muss auch ein bisschen gucken mit der Krankheit, weil kann die Expertin später darüber sprechen. Aber manche brauchen vielleicht einfach ein bisschen Druck rauszubekommen. Manche brauchen vielleicht viel Druck rauszubekommen. Das kommt drauf an, wo man sich in die Krankheitsprozess befindet. Bei mir, wo es damals war, da war das einfach so tief schon drin, dass ich komplett all Druck von allem weg haben musste. Also das war super, dass ich einfach nicht arbeiten musste. Ich konnte das auch nicht. Es war aufzustehen, Zähne putzen, das war überhaupt nicht möglich bei mir. So. Aber wenn man jemanden hat, der vielleicht einfach in Anfang ist, dann kann das auch vielleicht gefährlich sein, wenn man zu viel Arbeit weglässt oder wenn man komplett rausnimmt von all, was soziale Kontakte bedeutet, weil das braucht man manchmal auch in die Krankheit, je nachdem, wo man sich befindet, denke ich zumindest und aus persönlicher Erfahrung. Deswegen würde ich gucken und natürlich auch auf jeden Fall auf so professionelle Hilfe raten und einfach gucken, wie ich für diese Person ein bisschen der Druck rausschrauben kann und was die Person braucht.
Von Ihrer Erfahrung her, geht man denn in Schweden mit psychischen Erkrankungen anders um als in Deutschland?
Ich würde leider sagen, vielleicht ja. Ich wohne ja seit sehr, sehr lange von meinem Erwachsenenleben, würde ich sagen, ein bewusstes Leben, wo es mir gut geht, in Deutschland. Aber ich habe das Gefühl, dass man in Schweden, das gibt ja auch einen Begriff, das heißt Jantelagen, das geht eigentlich darum, dass man sich sehr zurückstecken soll als Mensch. Und ich glaube, natürlich lebt nicht alle so, aber es sagt viel aus über das Land und alles sind sehr fröhlich und alles ist toll, aber viele Probleme wird unter den Teppich gesteckt und man redet nicht viel, so ich das empfinde, dass man vielleicht mehr in Deutschland macht. Und das kann gefährlich sein, gerade für so eine Krankheit. Und auch die Therapie, so die Möglichkeit zum Therapie ist ein bisschen anders. Ich hätte nicht so viel, glaube ich, mich getraut, in Schweden darüber zu reden, so wie ich das hier getan habe. Deswegen glaube ich, dass der Umzug dann auch mich gut getan hat.
Ja, wie geht es Ihnen heute denn?
Ja, bis auf den Schlafmangel durch meine zwei wundervolle Kinder. Und so geht's mir heute tatsächlich sehr, sehr gut. Von dieser depressive Zeit, da bin ich wirklich rausgekommen. Und jetzt bin ich in eine komplett neue Phase in meinem Leben. Jetzt, ich habe zwei Kinder und das hat alles auf den Kopf gestellt, wieder auf eine wunderschöne Art und Weise. Aber ich gucke jetzt, dass ich mehr auf mich achten muss, wieder, was ich vielleicht lange nicht mehr gemacht habe, weil ich mich so in Arbeit reingeschuft habe. Aber durch zwei Kinder muss man natürlich, ja, da hat man Schlafmangel, dann hat man einfach andere Herausforderungen, sodass ich wieder merke, dass ich es gut, mir gut tut, wenn ich mehr auf mich achte. Und das tue ich gerade, damit ich einfach die beste Mama sein kann, was meine Kinder brauchen. Und ja.
Großartig, Frau Lindström. Ja. Das war ganz großartig, sich mit Ihnen zu unterhalten. Und wenn ich das sagen darf, Sie haben ja gesagt, Sie haben kein Wort Deutsch gesprochen, als Sie nach Deutschland gekommen sind, ja? Mittlerweile sprechen Sie perfekt großartiges Deutsch und bitte, bitte behalten Sie diesen ganz sanften schwedischen Akzent bei. Das finde ich großartig. Ich könnte mir vorstellen, dass viele sagen, ich gehe mal ins Geschäft, ich will gar nicht heiraten, aber ich höre die so gerne reden.
Das ist ganz lieb von Ihnen. Danke sehr. Ja, ich glaube, das kann ich nicht verstecken, wenn ich überhaupt versuche. Danke Ihnen.
Dankeschön. Sanna Lindström, und wir kommen jetzt zu unserem Experten, Professor Ulrich Hegerl. Falls Sie uns heute zum ersten Mal hören, darf ich Ihnen noch kurz sagen, Professor Hegerl ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, verfügt über langjährige Erfahrung in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen und hat außerdem die Senckenberg-Professur an der Klinik für Psychiatrie der Goethe-Universität in Frankfurt am Main inne. Grüß Gott, Herr Hegerl.
Grüß Gott, Herr Schmidt.
Jetzt hört man ja so oft, auch umgangssprachlich, mein Gott, mein Job, der Job macht mich fertig, der Job macht mich krank. Ist Arbeit eine Ursache oder vielleicht sogar eine Hauptursache für Depressionen?
Ja, das ist nicht der Fall. Wir haben jetzt auch nicht mehr depressiv Erkrankte bei den Arbeitstätigen oder im Hochleistungsbereich. Das ist ja nicht der Fall. Was der Fall ist, ist, wenn man in eine Depression rutscht, hat man immer das Gefühl, die Arbeit ist zu viel, es ist eine Überforderung, das schafft man alles nicht. Und man hat dann den Gedanken sehr oft, das ist vielleicht sogar die Ursache, warum es mir so schlecht geht. Bei den meisten Menschen, die ich gesehen habe, und es sind sehr, sehr viele gewesen, die arbeitstätig waren und eine Depression bekommen haben, da war ganz klar, das war nicht die Arbeit schuld, sondern eben die Erkrankung, die halt jeden Menschen treffen kann. Es gibt auch eine Studie, eine große, gute Studie vom Max-Planck-Institut vor einigen Jahren durchgeführt. Da haben sie Menschen sehr genau befragt über die Arbeitsplatzzufriedenheit, über die Arbeitsplatzbedingungen und haben dann nach 10 Jahren erneut eine Befragung gemacht. Und was sie da gefunden haben, ist zum einen, dass es keine generelle Zunahme der Depression gibt und dann, dass diese Bedingungen an der Arbeit und auch die Arbeitsplatzzufriedenheit keinen Einfluss auf das Erkrankungsrisiko hatten. Und das ist etwas, was auch mit meiner Erfahrung übereinstimmt. Wenn man eine Veranlagung hat zu einer Depression, dann kann schon sein, dass es manchmal Trigger gibt, die dann die Krankheitsphase auslösen. Und es kann vielleicht auch mal Mobbing oder tatsächlich Überforderung sein, aber in der Regel ist die Arbeit nicht schuld.
Wir haben es ja gerade von Frau Lindström gehört, die sogar gesagt hat, die Depression, eine Basis ist vielleicht übertrieben gesagt, aber war so ein Antrieb, um aus der Depression rauszukommen, war das, dass sie diese Brautmodenfirma gegründet hat. Also kann man umgekehrt sagen, dass eine Arbeit vielleicht aus der Depression rausführen kann?
Das würde ich auch nicht so sagen, sondern da gibt es Behandlungen, leitlinienkonforme Behandlungen, die ihre Wirksamkeit belegt haben, Psychotherapie, Antidepressiva, das sind die Behandlungen. Man kommt, glaube ich, da auch nicht so ohne weiteres raus, indem man sich jetzt in die Arbeit stürzt oder sich irgendein Ziel setzt. Meistens ist es ja so, dass man das gar nicht kann, solange man in der Depression ist. Also was richtig ist, das sagen ja viele Menschen, dass das große Leid, das sie erfahren haben in der Depression, dass es ihnen auch etwas gibt. Sie hat ja das sehr schön geschildert, Dankbarkeit über viele Dinge, die man sonst so selbstverständlich hinnimmt, auch vielleicht etwas mehr Empathie mit anderen Menschen. Ja, man Leid führt ja zu einer Differenzierung, zu einer inneren, zu einer Vertiefung. Und das erleben manche Menschen auch als einen persönlichen Gewinn. Das ist vielleicht das wenig Positive, was man zur Depression auch sagen kann. Ansonsten ist es einfach eine schreckliche Erkrankung.
Wenn ich an Depressionen erkrankt bin, bin ich denn verpflichtet, das meinem Arbeitgeber zu melden?
Nein, natürlich nicht. Es ist wie bei jeder Erkrankung so, dass es Privatsache ist. Die Ärzte oder auch die psychologischen Psychotherapeuten, die einen behandeln, stehen unter Schweigepflicht. Man muss auch seine Blinddarmentzündung oder sonst was nicht mit irgendwie anderen teilen, sondern das ist Privatsache. Ob man das jetzt macht, wie offen man damit umgeht, das ist etwas, das muss man sich sehr sorgfältig überlegen. Das hängt sehr von den Arbeitsplatzbedingungen ab. Gibt es ein Vertrauensverhältnis zu den Kollegen, zu den Vorgesetzten? Auch was hat man selber noch vor? Und davon muss man es abhängig machen. Der Vorteil ist, wenn man offen umgeht, das hat Frau Lindström ja auch sehr schön berichtet, das ist, dass man die ganze Energie, um die Fassade aufrechtzuerhalten, dass man die nicht mehr aufbringen muss. Und man erlebt dann nicht selten auch größeres Verständnis, als man vielleicht erwartet hat. Denn es ist ja so, dass fast die Hälfte der Menschen mit der Erkrankung Depression direkt oder indirekt zu tun haben. Und man wird dann oft erstaunt sein, wie viele Menschen sagen, ja, damit hatte ich auch schon selbst zu kämpfen oder ein naher Angehöriger hat damit zu tun. Allerdings gibt es auch das Gegenteil natürlich, ne, dass man Menschen hat, die eben eine sehr naive Vorstellung davon haben, was eine Depression ist, die das ja vielleicht ja, im Stillen als persönliches Versagen irgendwie einschätzen, die nicht wissen, dass es eine richtige Erkrankung ist, wo eben die Veranlagung zu dieser Erkrankung eben jemand mitbekommen hat und die dann auch sehr ungut reagieren damit oder einfach verunsichert sind auch, weil sie nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Auch diese Erfahrung kann man natürlich machen. Da muss man sich jeweils gut überlegen.
Was kann man denn als Vorgesetzter machen oder als Kollege, wenn man in einem Team arbeitet, in dem jemand von Depression betroffen ist?
Das ist etwas, was relativ wichtig ist, dass man hier eine gewisse, ich nenne es mal Handlungssicherheit hat. Wenn man jetzt jemanden sieht, einen Mitarbeiter, der jetzt weinend vor dem Laptop sitzt oder nicht mehr in die Kantine mitgeht, wie spreche ich den an?
Ja.
Ansprechen, das ist wichtig. Dass man eben sieht, der braucht irgendwie Hilfe, dass man ihn anspricht, dass man ihn bittet, in der ruhigen Umgebung zu einem Gespräch zu kommen und dass man dann versucht, ein Gefühl zu bekommen, ist das jetzt eine verständliche, schwierige Lebenssituation, gibt es Partnerschaftskonflikte, gibt es vielleicht Konflikte am Arbeitsplatz, die man ja mit gesundem Menschenverstand dann auch lösen kann oder geht es darüber hinaus? Ist es vielleicht eine richtige Erkrankung? Man muss ja keine Diagnose stellen, aber so ein Bauchgefühl sollte man dann schon entwickeln können, indem man sich auch informiert über die Depression, sodass man weiß, was für eine Depression spricht. Und dann muss man wissen, was man ihnen dann raten kann. Und das wäre natürlich in den meisten Fällen, dass man sich professionelle Hilfe holt, dass man eine Diagnose stellen lässt. Und da muss man wissen, wer ist denn zuständig. Und das ist ja der Facharzt, das ist der Psychiater, das sind die psychologischen Psychotherapeuten, also nicht die Psychologen generell, sondern nur eine Untergruppe, die auch in der Psychiatrie gearbeitet hat und ihre Leistungen auch über die Kasse abrechnen kann. Das sind die psychologischen Psychotherapeuten und dann die Hausärzte. Und das ist wichtig, dass man da eine gewisse Sicherheit hat, so ein Gespräch zu führen, denn wenn man sich da unsicher fühlt, dann wird man das leicht vermeiden. Wenn man so ein Gespräch führt, kann man eben sehr viel tun, um zu erreichen, dass dieser Mitarbeiter rascher in eine wirksame Behandlung kommt. Und damit auch kann man viel Leid vermeiden und man kann allerdings auch ganz banal auch Kosten sparen. Kosten, die entstehen durch Präsentismus, das heißt, dass Menschen mit einer Depression am Arbeitsplatz sind, aber eben ihre Leistung nicht bringen, und Kosten durch Absentismus, das heißt, dass Menschen krankgeschrieben sind und eben aus der Depression nicht rauskommen. Und insofern gibt es auch diesen, sagen wir mal, pekuniären Grund, warum man hier weiß, wie man mit solchen Menschen umgeht und wie man ihnen helfen kann.
Das ist ja nicht zu unterschätzen, da haben ja auch große Konzerne schon mit den Suchtbeauftragten eingeführt, dass sie sagen, natürlich wollen wir den Betroffenen helfen, aber letzten Endes jemand, der zum Beispiel eine Alkoholkrankheit versucht zu verbergen und sich damit durch den Tag schleppt, ist natürlich für so ein Unternehmen auch im Endeffekt viel teurer, als wenn man dem helfen könnte und er die Sucht dementsprechend früher in den Griff kriegt. Ja?
In jedem Fall. Das ist ganz ähnlich wie die Handlungsleitfäden, die es gibt, wenn jemand mit einer Fahne in die Arbeit kommt. Ne?
Ja.
So ähnlich müsste es für diese noch häufigere und auch schwere und gut behandelbare Erkrankung im Grunde sowas wie Handlungsleitfäden geben. Was tue ich, wenn jemand ganz offensichtlich in großer psychischer Not ist? Was empfehle ich denen? Wie spreche ich den an? Das ist durchaus vergleichbar. Es ist mal ganz interessant, dieses Thema anzusprechen, weil die Unternehmen wissen das natürlich.
Ja.
Vor allem die großen Unternehmen wissen, was für ein Riesenkostenfaktor psychische Erkrankungen sind. Weil das eines der Hauptursachen ist für Arbeitsunfähigkeit und es stehen auch andere Kosten durch Präsentismus. Und da ist bei den Unternehmen immer die Frage, was können wir tun? Und ich habe das Gefühl, da läuft sehr viel falsch. Denn da wird immer, werden Befindlichkeitsstörungen in den gleichen Topf geworfen wie schwere Erkrankungen und Burnout kommt da noch rein, ein sehr schwammiger Begriff. Und ich empfehle eigentlich immer, dass man als Unternehmen sich im Grunde drei Fragen stellen muss. Das erste ist, möchte ich was tun gegen Stress, Wellbeing, Burnout, also nicht krankhafte Veränderungen, wo man durchaus was tun kann, indem man eben Sport macht und Stressbewältigungsprogramme vielleicht einführt und solche Dinge macht. Will ich also dafür was tun, für nicht klinische Störungen oder Befindlichkeitsstörungen, oder möchte ich was tun, um das Problem der psychischen Erkrankungen anzugehen? Die Vorstellung, wenn ich jetzt Stress abbaue, dann werden automatisch die psychischen Erkrankungen weniger, das ist naiv. Da will ich ein dickes Fragezeichen dahinter machen. Das wird so nicht funktionieren, sondern das sind völlig weitgehend getrennte Bereiche. Wenn man nun sagt, okay, ich möchte was für psychische Erkrankungen tun, weil deswegen werden die Menschen ja auch krankgeschrieben, dann ist die nächste Frage, welche meint man denn? Das ist schon manchmal komisch, wie leichtfertig über psychische Erkrankungen gesprochen wird, denn es ist ja eine riesen Palette von völlig unterschiedlichen Erkrankungen. Das reicht ja von schizophrener Erkrankung über Suchterkrankungen, über Panikstörungen, über Spinnenphobie, manisch-depressiven Erkrankungen und so weiter, Essstörungen, Zwangserkrankungen, das sind alles völlig unterschiedliche Erkrankungen. Und für alle diese Erkrankungen gleichzeitig kann man eigentlich nichts tun. Sondern man muss sich fragen, was ist die wichtigste? Und dann kommt man immer ganz zwangsläufig bei der Depression raus, weil Depression die häufigste Erkrankung ist. Es ist auch eine schwere Erkrankung und vor allem ist eine gut behandelbare Erkrankung. Das heißt, man kann tatsächlich mal einen großen Verbesserungsspielraum. Und dann ist die nächste Frage, wenn man sagt, okay, wir wollen was tun für Menschen, die in Depressionen sind. Ist die nächste Frage, was können wir denn tun? Können wir denn eine Primärprävention machen? Das heißt, das Neuauftreten von Depressionen verhindern. Da muss ich wieder ein dickes Fragezeichen dahinter machen. Das geht in der Regel nicht. Ich hatte Ihnen vorhin die Studie angesprochen, wo untersucht wurde, was die Arbeitsplatzbedingungen denn für einen Einfluss auf die Erkrankungshäufigkeit haben. Und da kam heraus, die haben keinen wesentlichen Einfluss und deswegen gibt es auch andere Befunde und diese Befunde sprechen dafür, dass so eine Primärprävention schwierig ist. Was man aber tun kann, ist zu erreichen, dass Menschen, die eine Depression haben, rascher in die ganz normale Behandlung kommen. Und dafür hilft eben ein gewisser Kenntnisstand bei den Personalverantwortlichen, dafür hilft eine Atmosphäre im Unternehmen, die eben entstigmatisierend wirkt, sodass ein guter Informationsstand herrscht, dass Depression eine Erkrankung ist, die jeden treffen kann. Und das sind dann Dinge, die dazu führen, dass Menschen rascher Hilfe bekommen, ganz ähnlich wie Menschen, die vielleicht eine Alkoholerkrankung haben, die dann eben rascher Hilfe bekommen. Und da kann man sehr, sehr viel tun und nicht nur Leid verhindern, sondern ich glaube auch Kosten sparen.
Vielleicht könnten wir da mal auf ein konkretes Beispiel kommen. Es gibt ja diese Aktion Peers at Work, heißt das, glaube ich, bei der Deutschen Bahn. Vielleicht können Sie da mal ein bisschen was drüber sagen.
Ja, das ist auch ein Baustein, dass man es den Menschen, die jetzt meinen, ich könnte vielleicht eine Depression haben, erleichtert, den Weg in die Regelversorgung zu finden, indem man ein niederschwelliges Angebot macht. Und da gibt es ein Projekt, das wir mit der Deutschen Bahn durchführen, das heißt kollegialer Depressionsbegleiter oder Peers at Work. Und hier haben sich Mitarbeiter, die unter Depressionen leiden, bereit erklärt, als erste Anlaufstelle zu fungieren. Die kennen dann das Unternehmen, die kennen die Erkrankung und die können dann Menschen beraten. Und oft ist ja jemand, der selber unter einer Depression leidet, der wird ja dann doch auch als sehr glaubwürdig wahrgenommen. Und es ist sehr erstaunlich, wie gut es läuft. Vor allem hatten wir am Anfang gedacht, da wird sich keiner melden und als kollegialer Depressionsbegleiter zur Verfügung stehen. Es war aber das Gegenteil der Fall. Da haben sich sehr viele gemeldet, die jetzt eben als Anlaufstelle zur Verfügung stehen und es gibt da sehr gute Erfahrungen.
Also in jedem Fall auch ja, wenn ich mich als Kollege am Arbeitsplatz einschalte, ist ja doch extremes Fingerspitzengefühl gefordert, denn man muss ja dann auch doch vorsichtig sein, wenn ich am Schreibtisch gegenüber einen Kollegen habe, der vielleicht ein bisschen vom Helfersyndrom betroffen ist, dass wenn ich einfach mal schlecht drauf bin, dass der mir gleich versucht, eine Diagnose zu stellen. Also darum geht es ja mit Sicherheit nicht, ne?
Das mag mal vorkommen, dass jemand tatsächlich ein Helfersyndrom hat. Ich glaube aber nicht, dass das große Problem ist. Ich denke, helfen ist ja zunächst ein urmenschlicher Verhalten. Ja. Das kann schon mal auch übertrieben sein. Aber ich glaube, das ist das kleinste Problem. Es ist eher die Verunsicherung. Was kann ich jetzt mit dem reden? Was soll ich dem sagen? Ich weiß ja gar nicht, was ich dem empfehlen soll. Und dann führt es eben dazu, dass die Menschen nicht angesprochen werden und die Chance, ihn jetzt zu motivieren, sich Hilfe zu holen, dann eben nicht genutzt wird.
Wir haben ja schon eingangs von Ihnen gehört, also die Sache durch Arbeit aus der Depression rauskommen, das funktioniert alleine nicht. Kann man umgekehrt sagen, Arbeitslosigkeit macht depressiv?
Ja, das mag durchaus sein, wenn jemand eine Veranlagung hat. dass negative äußere Bedingungen dann als Trigger wirken, dass man reinrutscht. Hat man aber die Veranlagung nicht, wird man durch Arbeitslosigkeit nicht depressiv. Und die Kausalität ist meistens andersrum. Wir haben eine Untersuchung gemacht in Jobcentern und haben ältere Langzeitarbeitslose befragt und es kam daraus, dass die Mehrzahl unter einer psychiatrischen Erkrankung leidet und am häufigsten die Depression. Und bei den allermeisten ist die Depression weder diagnostiziert gewesen noch behandelt. Und das zeigt, dass psychische Erkrankungen ein wahrscheinlich das größte beseitigbare Vermittlungshemmnis in den Arbeitsmarkt darstellt. Die Gefahr ist ja immer, und das gilt auch für vielleicht unerfahrene Mitarbeiter in Jobcentern, dass man sagt, naja, der ist arbeitslos und deswegen ist er depressiv. Aber die Kausalität ist meistens andersrum. Die Menschen sind wegen Depression arbeitslos geworden und wegen der Depression haben sie Schwierigkeiten, wieder zurückzufinden in die Arbeit. Und wenn man die Depression behandelt, dann ist die Chance, wieder zurückzufinden, viel, viel größer. Deswegen ist das Wirksamste hier, dass man eben versucht, bei älteren Arbeitslosen eine Diagnostik zu machen und zu schauen, dass diese Menschen in eine reguläre Behandlung kommen. Wir haben da was etabliert in einer ganzen Reihe von Jobcentern in Deutschland und es wird auch jetzt gerade in Hessen auch ausgerollt in den Jobcentern, dass hier vor Ort in den Jobcentern eine Psychologin sitzt, die eben eine Diagnostik macht, wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, da könnte ein psychisches Problem vorliegen und dann schaut, ist dieser Mensch auch korrekt behandelt und wenn nicht, ihm Tipps gibt, wo er hingehen kann im Versorgungssystem, um Hilfe zu bekommen. Also eine Art Lotsenfunktion. Und das hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, denn tatsächlich gibt es dann viele Langzeitarbeitslose, die dann Behandlung kriegen, die Depression geht weg und sie schaffen es wieder zurück in ein, ja, vielleicht auch befriedigendes Berufsleben. Das nennt sich psychosoziales Coaching. Und ja, das finde ich viel, viel besser, als was jetzt zum Beispiel vom Arbeitsministerium gemacht wird, dass hier Incentives bei den Unternehmen geschaffen werden, Menschen mit psychischen Erkrankungen einzustellen. Denn davon geht die Depression zum Beispiel nicht weg. Dadurch, ja, dass sie wieder in Arbeit kommen, da geht sie nicht weg, sondern die geht mit in die Arbeit und die Menschen werden da nicht gut zurechtkommen. Deswegen ist der Weg, erstmal die Erkrankung zu diagnostizieren und zu behandeln, der effizienteste Weg.
Dann, wenn es für Sie in Ordnung ist, würde ich mal ein paar Hörer fragen.
Ja, gerne, Herr
Schmidt. Ja. Die erste von Anna haben wir schon beantwortet. Muss ich es meinem Arbeitgeber sagen? Nein, muss ich nicht. Fällt unter Schweigepflicht. Und dann sind drei Fragen, die eigentlich mehr oder weniger alle das Ähnliche fragen. Von Insa, von Kathi und von der oder die heißen perfekt, nennt sich perfekt, unperfekt. Wie kann ich mich meinen Kollegen verständlich machen? Wie schaffe ich es, mich meinem Vorgesetzten gegenüber zu öffnen, ohne dass ich mit Spott rechnen muss?
Wie eingangs schon angesprochen, zunächst besteht keine Verpflichtung, das zu tun.
Ja.
Das muss man immer wissen. Erkrankungen sind Privatsache, Depressionen sind ganz normale Erkrankungen. Wenn man sich öffnen möchte, nachdem man sich das gut überlegt hat, dann ist es nicht ganz einfach, weil die Menschen sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, was eine Depression ist. Das reicht von einer Befindlichkeitsstörung oder persönlichen Schwäche bis hin zu guter Kenntnis, dass es eben eine schwere Erkrankung ist, die Menschen mit einer entsprechenden Veranlagung halt oft wiederholt im Leben trifft. Und man kann eben sagen, ich habe eine Depression, das ist eine richtige Erkrankung und ich bin da jetzt in Behandlung und hoffe, dass das besser wird und auch stabil wird. Und dann kann man eben nur hoffen, dass man jemanden trifft, der hier ein gewisses Verständnis zeigt. Das ist relativ häufig der Fall, dass die Menschen berichten, dass sie auch Positives erlebt haben. Ich habe jetzt eine Patientin vor Augen, die das gemacht hat. Da Menschen mit Depressionen im gesunden Zustand sehr häufig sehr verantwortungsvolle, leistungsorientierte, liebenswürdige Menschen sind, ist es dann manchmal auch so, dass sie auf Verständnis stoßen, weil die Menschen ja wissen, das ist nicht jemand, der ist jetzt faul oder lässt sich gehen, sondern ganz im Gegenteil. Und wenn er sich dann so verändert, dann ist es eben für den Arbeitgeber oft schon klar, der hat sich so tief verändert, das ist eigentlich nicht seine Persönlichkeit, sondern das muss eine Erkrankung sein, was das natürlich leichter macht, dass man dann auf Verständnis seitens der Arbeitgeber stößt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Kollegen. Aber die Reaktionen sind nicht immer so, wie man es sich erwünschen würde, was verständlich ist, denn woher sollen die ganzen Menschen auch, die mit der Person nichts zu tun gehabt haben, auch wissen, was eine Depression ist.
Ja, vielleicht können wir da ja einen kleinen Beitrag leisten, mit nicht nur mit dem Podcast, sondern mit der Arbeit, die die Stiftung insgesamt leistet. Vielleicht noch abschließend eine Frage, TXY vom Lande. TXY vom Lande fragt, wie kann man zeigen, dass Menschen mit Depression auch etwas leisten können?
Ich glaube, das haben wir mit unserem Podcast ja schon gezeigt, dass hier sehr viele Menschen sind, die durchaus erfolgreich sind, oft sehr, sehr erfolgreich, und dass die Depression, wenn sie abgeklungen ist, dann eben die Menschen nicht daran hindert, ein genussreiches und erfolgreiches Leben zu führen. Wir haben natürlich jetzt hier sehr häufig auch Menschen oder Gäste in unserem Podcast, die eben eine große Reichweite haben, das heißt eben auch erfolgreich sind, weil uns hilft es natürlich in dem Podcast, dass das, was wir kommunizieren wollen, dann eben auch von vielen gehört wird. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die sind in schwierigen Lebensumständen und leiden dann unter Depressionen. Die gibt es natürlich genauso, weil Depression jeden treffen kann. Wenn man jetzt solche Menschen einlädt, ist immer die Gefahr, dass die Zuhörer sagen, naja, der hat ja so schwieriges Leben, da wäre ich auch depressiv. Weil das ist ja immer das Grundproblem, dass man da falsche Kausalitäten herstellt. Natürlich kann Depression jeden treffen und eben auch viele Menschen, die erfolgreich sind. Also Depression ist sicherlich im Grunde jede schwere Erkrankung etwas, was es schwieriger macht, erfolgreich zu sein, wenn man immer wieder über Wochen und Monate in diesem schrecklichen Zustand ist. Und viele haben nicht nur eine Krankheitsphase, sondern haben mehrere im Leben. Aber trotzdem, das ist möglich. Und wenn man konsequent behandelt, hat man eine gute Chance, ein sehr erfülltes Leben zu führen.
Also, das ist doch ein sehr optimistisches Schlusswort für die heutige Ausgabe, oder?
Ja.
Dann sage ich vielen Dank, Herr Professor Hegerl, für heute. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an unseren wunderbaren Gast, Frau Sanna Lindström. Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich für Ihr Interesse. Und wenn Sie darüber hinaus Informationen haben möchten, die ganze erste Staffel des Podcasts mit wichtigen Tipps finden Sie natürlich unter anderem in der ARD Audiothek. Herzlichen Dank, mein Name ist Harald Schmidt und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Tschüss für heute.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.
Winterkorn und seine Ingenieure. Wir fragen, was geschah wirklich beim Dieselskandal?
Meine Damen und Herren, die Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren unseres Konzerns widersprechen allem, für was Volkswagen steht.
Wir sind Alex Drost
und Jennifer Lange.
Das Unternehmen steht im Verdacht, eine spezielle Software eingesetzt zu haben, um die Messung des Schadstoffausstoßes zu manipulieren.
Wir rekonstruieren den VW-Dieselskandal mit Hilfe von nicht veröffentlichten Dokumenten und wir haben exklusive Interviews geführt.
Und Einsicht in Akten bekommen. Wir schöpfen aus aufwendigen investigativen Recherchen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen VW-Dieselbetrug.
Meine Damen und Herren,
rund 11 Millionen Autos sollen mit der manipulierten VW-Software weltweit auf den Straßen unterwegs sein.
Wir sind dabei, die Hintergründe schonungslos aufzuklären.
Das Wort kriminelle Strukturen, das höre ich sehr ungern. Ich gebe zu, unsere Techniker haben an einer Stelle einen Fehler gemacht. Das war denen zu dem Zeitpunkt nicht bewusst.
Man hat sich dazu also eine Bestätigung aus der Hierarchie von ganz oben geholt. Da hätte ich immer gedacht, ja, so funktioniert so ein Unternehmen.
Das hat unsere Mannschaft nicht verdient.
Über illegal oder nicht, habe ich nicht nachgedacht.
Wir wollen dabei ausdrücklich festhalten, dass Herr Winterkorn keine Kenntnis hatte von der Manipulation von Abgaswerten.
Winterkorn hat mich angerufen. Da habe ich ihm erklärt, dass wir betrogen haben.
Winterkorn und seine Ingenieure. Was geschah wirklich beim Dieselskandal?
Ein Podcast von NDR Info, Investigation und Radiokunst.
In der ARD Audiothek und mehr Infos unter ndr.de/Dieselskandal. Thank you.